mennonitische Kirche entstand. Da waren die Mennoniten noch nicht so höfliche Leute wie heute. Damals vor 500 Jahren, da leisteten sich nicht nur die Mennoniten, sondern auch die Lutheraner und die Reformierten einige rüde Aktionen, einige grobe Aktionen. Sie wollten die Kirche erneuern und zur Erneuerung der Kirche gehörte auch aufzuräumen und auszumisten. Und damals hatten sie eine besondere Wut auf alles Äußerliche, ja? Auf Kleidung. Weil durch die Kleidung hat sich der Priester von den Laien abgesetzt und das wollten sie nicht. Sie hatten eine Wut auf besondere religiöse Rituale, denn eigentlich ging es ihnen um das reine Wort Gottes, um die reine Lehre, die tief ins Herz dringt und dann den Menschen verändert. Und sie hatten eine Wut auch auf religiöse Bilder, denn sie dachten, die Leute, die verwechseln das, die denken, durch die Anbetung der Bilder, durch das Anschauen der Bilder, kommen sie irgendwie Gott näher, aber eigentlich geht es um ein Verhältnis zu Gott, um eine Gemeinschaft mit Gott und nicht um dieses rein Äußerliche. Also man muss den Glauben mit dem Herzen spüren und mit helfenden Händen umsetzen, das war damals so das Mantra. Und da stören diese äußerlichen Sachen und deshalb muss es abgeschafft werden. Deshalb muss diese priesterliche Kleidung abgeschafft werden, deshalb müssen bestimmte religiöse Rituale abgeschafft werden und deshalb müssen diese Bilder, muss das alles runter. Der Raum muss kahl sein, damit man nur auf das reine Wort hört. So dachte man damals. Und dann organisierte man einige Aktionen, sogenannte Bilderstürme. Da kamen, also durch Theologen vorbereitet natürlich, die haben das theologisch gerechtfertigt. Manche haben sogar also in Flugblättern dazu aufgerufen, in Flyern, und dann kamen die Leute zusammen. Das war ja eine tolle Gelegenheit, um auch mal die einfachen Leute an der Erneuerung der Kirche zu beteiligen. Man verabredete sich vor einer Kirche, man brach in die Kirche ein, wenn man keinen Schlüssel hatte, und dann riss man da die Bilder runter, man zerstieß die Figuren, man machte da Tabula Rasa. Ein Zeichen sozusagen dafür, dass jetzt wird die alte Kirche ausgemistet und jetzt muss Platz geschafft werden für das reine Wort, für die neue Lehre der Kirche. Also das war von langer Hand vorbereitet. Ne? Bildersturm, dieses Wort, das klingt so, als würde das so aus einer unkontrollierten Leidenschaft heraus entstehen und als hätten sich da Leute einen Mob zusammengefunden und in ihrer Wut und Ungestümheit hätten die dann so eine Kirche gestürmt. Aber das war vorbereitet. Und es war gut inszeniert auch, um dadurch durch so eine Aktion ein Zeichen zu setzen, um Menschen zu beteiligen und dadurch auch ein Zeichen der Macht auch zu setzen. Ne? Die Alten haben keine Macht mehr, die können ihre Kirchen nicht mehr schützen. Wir übernehmen jetzt die Kirchen und wir machen damit jetzt, was wir wollen. Und das hat Folgen bis heute. Denn meistens sind ja die protestantischen Kirchen eher schlicht gehalten. Also meistens oft katholische Kirchen sehr opulent, mit vielen Bildern, viel Schmuck, viel Gold. Und die lutherischen, reformierten und auch mennonitischen Kirchen ganz kahl oft, ne? Wir machen unser Gottesdienstraum ist da schon sehr schmuckvoll, muss man schon sagen. Wir haben hier Bilder an der Wand, wir haben eine Statue da stehen, wir haben uns hier schön eingerichtet. Wir haben uns hier schön eingerichtet, weil wir vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind als unsere Glaubensvorfahren. Wir denken jetzt nicht mehr, dass uns die Bilder ablenken von dem, was hier eigentlich passiert, sondern wir drehen das um und denken, was wir hier aufhängen, kann uns zu Gott hinführen auch. Sozusagen Kunst kann sowas sein wie Musik. Musik ist ja etwas, was uns die Herzen öffnet, was uns irgendwie zu Gott hinträgt. Und Kunst kann auch so etwas sein, was uns einfach öffnet, was uns aufmerksam macht für etwa eine Welt, die dahinter ist. So, und deshalb will ich jetzt gar nicht sagen, wir müssen hier die Sachen aus unserem Gottesdienstraum entfernen oder so. Ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter. Wir haben diese erste Wut überwunden, sage ich mal, zusammen mit der evangelischen Kirche übrigens. Die entschuldigt sich nämlich heute für diese Bilderstürme von damals. Diese Wut damals, die hat sicherlich einige Kunstwerke zerstört. Also vielleicht wäre es besser gewesen, die hätten die Sachen einfach nur in eine Garage gepackt und eingeschlossen und dann hätte man sich nachher nochmal überlegen können, was daraus ist eigentlich wirklich wertvoll und können wir noch gebrauchen und das holen wir wieder raus. Aber die haben halt vieles zerstört, was heute vielleicht wertvoll ist. Und dafür hat sich, glaube ich, die evangelische Kirche entschuldigt. Also die sind auch schon so ein bisschen einen Schritt weiter. Damit muss aber nicht gleich zusammenhängen, dass die Wut schlecht war. Dass diese Leidenschaft damals, die eben bereit war, Altes zu zerstören, die hatte ihre Berechtigung auch. Und die kann sich auch auf eine biblische Geschichte beziehen, finde ich. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der Jesus ganz wütend scheint, indem er gewalttätig wird, auch um damit ein Zeichen für eine bessere Welt zu setzen. Eigentlich ist er unser Messias gewaltfrei, aber hier ist er mal richtig wütend. Ich lese euch diese Geschichte aus dem Johannesevangelium. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden, stieß ihre Tische um, und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg. Macht aus diesem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Das Bild, das ihr heute auf dem Programmheft außen drauf habt, das haben vorher schon einige sofort gemerkt, das ist diese Szene, wo Jesus sich aus Stricken eine Peitsche macht und da treibt er die Geldwechsler und die Viehhändler aus den Vorhöfen des Tempels. Das ist so eine Art Bildersturm, würde ich sagen. Ihm geht es darum, den ursprünglichen Charakter des Tempels als Haus Gottes herauszustellen. Das ist kein Kaufhaus, sagt Jesus, sondern das ist ein Haus des Glaubens, das ist ein Haus der heilvollen Gemeinschaft mit Gott. Jesus hätte sich vielleicht auch einfach in den Tempel stellen können, so wie ich mich jetzt hier hinstelle, und hätte das einfach sagen können. So wie in der Predigt hätte er davon predigen können: Das ist nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche des Glaubens ist das Gebet und die Gemeinschaft. Aber wahrscheinlich wäre er doch im Lärm des Handels untergegangen. Vielleicht hätte man ihn gar nicht wahrgenommen, sondern er wäre einer von vielen gewesen, die da ihre Stimme erheben. Und so wie er das jetzt gemacht hat, mit einer Aktion, da müssen die Leute ihn wahrnehmen. Da können die nicht anders, als ihre Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten und sich zu fragen: Was bedeutet das alles hier eigentlich? Warum macht er das alles? Solche Aktionen haben schon die Propheten im Alten Testament gemacht. Man nennt das prophetische Zeichenhandlung. Man bringt eine Botschaft nicht, indem man Worte macht, nicht indem man eine Predigt hält, sondern indem man ein Zeichen vorführt, das die Leute unbedingt irgendwie, nicht unbedingt aus sich heraus verstehen, aber wo sie doch immer an etwas erinnert werden, was sie auf etwas hinweist. Der Prophet Jesaja beispielsweise, von dem ich vorher vorgelesen habe, der ist 3 Tage lang barfuß und nackt durch die Straßen Jerusalems gelaufen, um dadurch den Bewohnern deutlich zu machen: Jetzt fühlt ihr euch noch wohl, aber es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr ganz schön viel leiden müssen. So, der lief da nackt die Straßen entlang, und irgendwann kannte jeder diesen Menschen und jeder wusste, welche Botschaft sich mit diesem nackten Menschen da verbindet. Und wenn einer das nicht wusste, dann hat man ihm das erzählt. So, ne? Das war eine Aktion, ein Zeichen für etwas, was er so vielleicht einmal gesagt hätte, aber was nicht in der Weise wahrgenommen worden wäre. Und auch heute gibt es noch solche Art von prophetische Zeichenhandlungen. Es gibt in Berlin dieses Zentrum für politische Schönheit, nennt sich das. Das ist so eine Künstlergruppe, die versuchen immer Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie provokative politische Kunst machen. Und im Prinzip ist das nichts anderes als so eine prophetische Zeichenhandlung. Ich habe mir jetzt mal ein Projekt so als Beispiel rausgesucht, was schon ein paar Jahre zurückliegt. Da haben sie gesagt, also 2015 war das, wo ganz viele Geflüchtete eben übers Mittelmeer kamen. Und diese Künstler haben sich darüber aufgeregt, dass niemand etwas tut für diese Menschen, die da im Meer ertrinken. Da ertrinken Menschen und den Politikern fällt irgendwie nichts ein. Und dann haben sie gesagt, eigentlich könnten wir doch einfach so Rettungsplattformen im Mittelmeer verteilen. Und das wäre ja schon eine kleine Hilfe, dass die Leute zumindest nicht ertrinken. Dann haben sie sich so eine und haben sich also kundig gemacht im Gesetz und im Recht. Und tatsächlich darf man das, so kleine 10x10 Meter große Plattformen mit Essen, mit einer kleinen Photovoltaikanlage, dass es ein bisschen Strom gibt, mit Positionslichtern, mit einer großen Fahne, so, und haben einfach mal ein so ein Ding gebaut und haben das ins Mittelmeer gesetzt. Und natürlich, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Flüchtling damit gerettet haben, so, weil irgendwie das Mittelmeer ist groß, diese Plattform ist nicht ganz klein, aber doch verschwinden ist ja nur so ein also winziges Ding, wenn man aufs Mittelmeer kommt. Aber sie wollten damit ein Zeichen setzen, ja? Es ging nicht um den praktischen Nutzen dieser Aktion. Sie haben es nicht geschafft, da 100.000 von diesen Plattformen im Mittelmeer aufzustellen und dadurch Menschen zu retten. Aber sie haben eine Plattform dahingestellt und sie haben das eben bekannt gemacht und sie haben dadurch ein Zeichen gesetzt. Eigentlich ist es ganz einfach, Menschen zu helfen. Und eigentlich ist es auch unsere Pflicht, sozusagen in Notsituationen Hilfe zu leisten. Aber da hängt, also wir kümmern uns, investieren lieber Millionen irgendwo anders, anstatt hier einfach ein paar Tausend in die Hand zu nehmen, um diese Plattform zu bauen. Also es geht bei solchen Aktionen nicht unbedingt um den praktischen Nutzen, sondern um die Botschaft, die man damit ausdrücken möchte. Und so ist es bei Jesus auch im Prinzip gewesen. Also Jesus hat diese Leute rausgetrieben aus dem Tempel und wir dürfen nicht glauben, dass diese Leute dann draußen geblieben sind. Sondern nach ein paar Minuten wahrscheinlich schon, nach einer Viertelstunde kamen die alle wieder rein, haben alle ihre Sachen wieder aufgebaut, natürlich. Weil diese Leute waren wichtig für den Tempelbetrieb. Also da kamen aus aller Welt Pilger nach Jerusalem, um da Opfer zu bringen und um sozusagen mit Gott in Kontakt zu treten. Und nicht jeder konnte eben seine Ziege von zu Hause bis nach Jerusalem treiben oder seine Täubchen unter den Arm klemmen und dann mit nach Jerusalem nehmen, um die dann da auf den Altar zu legen. Und deshalb gab es eben diese Viehhändler im Tempel, wo man sich etwas kaufen konnte, um das dann zu opfern. Und es gab Geldwechsler, weil es damals keinen Euro gab, der für alle galt sozusagen, sondern jede Region hatte ihre eigenen Währungen und in Jerusalem musste man in die Tempelwährung umtauschen, um dann diese Opfer zu kaufen und um bestimmte Riten dann zu vollführen. Und natürlich haben die Priester, hat so der Klerus, hat an diesen Sachen verdient. Die haben Geld verdient an diesen Viehgeschäften, die haben Geld verdient an diesen Geldwechselsachen. Deshalb gab es das überhaupt alles. Und Jesus hat durch seine Aktion ein einmaliges Zeichen gesetzt. Der hat einmal sozusagen seine Wut zum Ausdruck gebracht darüber, dass diese Sachen hier geschehen, aber er hat keine Strukturen geändert, sondern die haben alles nachher wieder aufgebaut. Das ist klar. So, da haben einfach viel zu viele Leute Geld dran verdient und deswegen wurde das auch schnell wieder aufgebaut danach. Was war denn jetzt, also ich habe noch ein Beispiel dafür für so eine Aktion, weil ich musste daran denken, wenn früher, wo sozusagen die Rollenverteilung im Haushalt noch klar war, wenn sozusagen die Hausfrau zu Hause gekocht hat und alles schön gemacht hat und so, und aber nie ein Wort des Dankes dafür gehört hat, so, was wird sie dann mal machen? Die wird einfach mal die Küche kalt lassen, einfach mal die Küche kalt lassen und dann gucken, was passiert. So. Und dann kommt der Mann nach Hause und merkt, oh, hier ist gar nichts passiert, es gibt hier nichts. Und in dem Moment wird er merken, oh, da passiert ganz viel regelmäßig, ohne dass ich dafür ein Wort des Dankes sage, ohne dass ich das wertschätze. Und das heißt nicht, dass die Frau damit gleich alle Verhältnisse umgebogen hat und gleich die Rollen sozusagen alles auf Gleichberechtigung gestellt hat, aber sie hat auf jeden Fall ein Zeichen dafür gesetzt, dass das, was sie tut, auch Beachtung erfahren, so beachtet werden muss, auch sozusagen wertgeschätzt werden muss. Ne? Es gibt, sage ich mal, diese prophetischen Zeichenhandlungen auch im ganz Kleinen und auch im Alltag. Und wenn wir diese Aktion dann im Alltag durchführen, dann sollten wir schon wissen eigentlich, was wir damit verbinden. Also warum machen wir diese Aktion? Und deshalb nochmal die Frage, warum macht Jesus eigentlich seine Aktion? Was wollte er eigentlich mit dieser Aktion zum Ausdruck bringen? Und es gibt unterschiedliche Botschaften, finde ich, in dieser Aktion. Und ich mache das so an zwei Zitaten fest, an zwei alttestamentlichen Zitaten, die in dem Text drin stecken. So, im Johannesevangelium war dieser Satz drin, der Eifer für dein Haus wird nicht verzehren. Ja, Eifer, das Leidenschaft, da ist Eifersucht, da ist Sehnsucht nach Gott drin. Und ich glaube, das Johannesevangelium, so wie sie diese Geschichte beschreiben, sie wollten diese Leidenschaft Jesu herausstellen. Sie wollten diesen Eifer Jesu zum Ausdruck bringen. Und deshalb hat Jesus auch eine Peitsche. Ne? Also dieser Bericht von dieser Zeichenhandlung gibt es in allen Evangelien. Wir haben ja 4 Evangelien in der Bibel. Und das Johannesevangelium ist das einzige, was diese Peitsche erwähnt, wo Jesus wirklich diese Stricke und dann wirklich bam, auf die Tiere einschlägt und vielleicht auch auf die Menschen mal so ein bisschen einschlägt, so für einen Moment lang. Also, und ich glaube, Maria hat vorher schon gesagt, nee, Peitsche, nee, das kann ich, also Jesus, nein, Jesus und Peitsche, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die anderen Evangelienberichte, die geben dir recht, Maria, da schubst er die nämlich raus, genau, und treibt sie raus und so. Aber im Johannesevangelium, da steht diese Peitsche drin und ich glaube, das steht da drin, um diese Leidenschaft Jesu zum Ausdruck zu bringen. Da hat jemand richtig Wut für eine bessere Welt und deshalb holt er auch mal die Peitsche raus und lässt es einfach alles mal raus. So, obwohl er das ja auch sehr kontrolliert macht. Und also es ist nicht pure Eifer. Er macht das, um einfach nur mal zu sagen, das ist kein Kaufhaus, das ist ein Haus der Anbetung. Hier geht es darum, bei Gott zu sein. Hier geht es darum, mich vor Gott zu bringen, mit anderen Menschen zusammen und diese heilvolle Gemeinschaft zu feiern. Und hier geht es nicht um Feilschen, und hier geht es nicht um die Ausbeutung, um einige wenige, die damit Geld verdienen. Und das ist sozusagen die zweite Botschaft, die sich, glaube ich, mit dieser Aktion verbindet. Im Markus-Evangelium habe ich nochmal diese Geschichte nachgelesen. Und da steht auch ein alttestamentliches Zitat. Und das heißt ein bisschen anders, da steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, heißt es in der Schrift. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Hier sagt Jesus, der Tempel soll keine Räuberhöhle sein. In diesem Haus soll es nicht darum gehen, dass einige wenige möglichst viel Geld zusammenraffen und möglichst viel Geld verdienen, sondern es soll ein Haus des Gebets sein, ein offenes Haus des Gebets, in dem alle Menschen zu Gott kommen dürfen. Ein Haus, in dem nicht nur wenige Auserwählte irgendwie ihre Gottesdienste feiern, sondern in dem wirklich alle zu Gott kommen können. Diese Sätze hat Jesus sich nicht selbst ausgedacht, sondern diesen Text, den ich euch vorher vorgelesen habe, da steckt dieser Satz drin. Da steht, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle beten können. Und ihr habt vielleicht noch diese Worte im Ohr, da war von dem Ausländer die Rede. Da war von diesem Eunuchen die Rede, von diesem kastrierten Menschen. Also sozusagen solche Menschen, die wir heute gar nicht mehr in unserer Gesellschaft unbedingt haben. Also Eunuchen, die irgendwie aus Gründen des, so damit sie besser singen können oder so, sich haben kastrieren lassen oder damit sie eine bestimmte Aufgabe übernehmen können im Rahmen des sozusagen aristokratischen Dienstes, mussten die sich dann da so kastrieren lassen und sozusagen durften keine Familie haben und so. Also solche Personen gibt es in unserer Gesellschaft so nicht mehr, aber dafür gibt es andere Menschen in unserer Gesellschaft, die ausgeschlossen werden. Ne? Und die alle sollen im Tempel zu Gott beten dürfen. Und die alle bekommen im Tempel Gottes einen Namen. Also damals war ja das Schlimmste, wenn du keine Kinder hattest, weil das bedeutet, dass dein Name dann ausgelöscht ist, dass du in der Gesellschaft eigentlich keinen Platz hast. Und deshalb hieß es in diesem Text vorher, dann wird Gott einen Gedenkstein aufbauen, ne? Und wird den Namen da drauf schreiben. So wie wir da hinten im Garten einen Gedenkstein haben, der jetzt wieder aufpoliert wurde, der uns immer daran erinnert, dass da ein Mensch aus den Niederlanden ganz viel Geld dafür gegeben hat, dass wir in diesem schönen Mennoheim wohnen können. So wird Gott einen Gedenkstein aufstellen für all diejenigen, die sonst nicht beachtet werden, die sonst keinen Namen haben. Also ich glaube, die zweite Botschaft, die sich mit dieser Aktion Jesu verbindet, ist, dieses Haus zu öffnen, offen zu halten. Sozusagen dieses Kaufhausgeschichte, das steht dafür, dass wenige die Macht über diesen Tempel an sich reißen. Ne? Die Tempelaristokratie, der Klerus, die Priester, die bestimmen, wer rein darf und wer nicht. Und Jesus will mit seiner Aktion auch deutlich machen, die Türen sind offen. Das darf nicht an solchen Dingen wie dem Geld oder dem richtigen Opfer oder sonstigem Zeug scheitern, sondern die Türen müssen offen bleiben. Also, diese beiden Sachen. Es geht um Leidenschaft für Gott und ein Haus für alle. Oder andersherum, ein Haus für Gott und Leidenschaft für den Frieden aller Menschen. Diese beiden Sachen, das will Jesus deutlich machen, glaube ich, gehören unbedingt zusammen. Und diese Geschichte zeigt uns vielleicht noch, dass Wut manchmal kontrolliert eingesetzt werden darf, wenn es für eine bessere Welt ist. Amen. 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 Jetzt würde ich gern, dass wir Musik hören. Spielst du uns was? Und dann sammeln wir jetzt die Kollekte ein. Die Kollekte ist für Pastor für Berlin bestimmt.